Radio 1.
Früher war mehr Lametta oder auch Melusine. Krawel, Krawel. Wir alle kennen und lieben den Humor von Loriot in seinen zahlreichen Sketchen, Filmen und Zeichnungen. Übermorgen, am 12.11., wäre er stolze 100 Jahre alt geworden. Einer, der sich intensiv mit ihm beschäftigt hat, ist der Literatur- und Kulturwissenschaftler Wieland Schwanebeck. In seinem Buch 100 Seiten Loriot geht er dem Phänomen Vico von Bülow alias Loriot nach und veranschaulicht, wie es kam, dass eine nicht sonderlich humorbegabte Nation einen feingeistigen Preußen mit einer Nudel im Gesicht zum beliebtesten Deutschen kürte. Und damit hallo, Wieland Schwanebeck.
Schönen guten Abend, vielen Dank.
Schön, dass du da bist. Du forschst viel, unter anderem zum Thema Humor und Popkultur, und deine letzte Reklamveröffentlichung, das waren 100 Seiten zu James Bond. Nun also Loriot, der Bond der Deutschen. Warum er? Was bedeutet er dir?
Also ich glaube, ich wie alle anderen Deutschen auch trage ich Loriot natürlich in meiner DNA mit mir herum. Ich glaube, es könnten gar nicht so viele von uns sagen, was sie zuerst von Loriot wahrgenommen oder erfahren haben, weil so wie man früher Bibelstellen so im Merkbuch immer mit sich herumgetragen hat, haben wir ja alle 100 Loriot-Sätze parat. Und entsprechend wissen wir, glaube ich, auch nicht mehr, welcher war dann zuerst da. Könnte ich auch nicht mehr sagen. Hängen geblieben ist bei mir, dass ich im Alter von 9 Jahren eine der Sondersendungen zum 70. Geburtstag gesehen haben muss. Kurz danach ist alles rauf und runter von ihm wiederholt worden, wie es jetzt auch gerade in den Medien natürlich passiert. Und dass er dann mich in meiner Arbeit mal wieder begleitet hat, dank dieses Buchs, das ist ein sehr schöner Zufall, aber war jetzt vielleicht nicht unvermeidlich biografisch angelegt.
Sein Werk war ja sehr vielfältig. Könntest du vielleicht nochmal so ein bisschen umreißen, welchen Stellenwert vielleicht auch für ihn selbst so die verschiedenen Ausdrucksformen hatten? Das war ja das Zeichnen, die Filme, das Fernsehen.
Genau, also das Zeichnen würde ich schon als die lebenslange Aufgabe oder vielleicht sogar Berufung von Loriot identifizieren. Denn er ist ja ein Absolvent einer Kunstakademie, ermutigt von seinem Vater, der dessen zeichnerisches Talent bemerkt hat, ist er da hingegangen, ist dann als Absolvent dieser Kunstakademie in der Situation gewesen, seinen Lebensunterhalt verdienen zu müssen für eine junge Familie, ist deswegen auch so ein bisschen in die Witzkarikatur reingestolpert, eher widerwillig zunächst, hat sich als Werbegrafiker eine Weile verdingt. Und das Zeichnen, das Malen läuft es ein Leben lang bei Loriot mit. Das ist aber die einzige Sache, die er tut. Alles andere sind eigentlich so punktuelle Etappen. Deswegen staunt man, glaube ich, auch, wenn man die Biografie sich anschaut, was für konzentrierte Arbeitsschübe es dann in anderen Medien gibt. Also das, was wir als das Loriot-Sketch-Archiv heute kennen. Diese Sachen, die wir rauf und runter zitieren können, von Hoppenstedts über die Nudel im Gesicht bis zum Matratzenkauf. Das entsteht zu 90% in einer sehr konzentrierten Arbeitsphase von nur wenigen Jahren in den 70er Jahren. Nach diesen 6 großen Sendungen, die er für die ARD damals gemacht hat, hat Loriot auch selber gesagt, das reicht, ich will mich nicht wiederholen, und hat sich davon zurückgezogen. 10 Jahre später ist er dann wieder ganz groß in der Öffentlichkeit da mit den beiden Kinofilmen, die er macht. Auch da gibt es ein Angebot für einen 3. und einen 4. Film. Wiederum sagt Loriot, nein, will mich nicht wiederholen, ich habe in dieser Form alles gesagt, was ich sagen kann. Und so hüpft er dann immer weiter zu anderen Sachen, inszeniert mal Opern, tritt mit Begleittexten fürs Musiktheater auch auf. Ja, aber das Zeichnen, das ist das, was ihn bis zum Schluss in seinen allerletzten Lebensjahren auch noch begleitet hat.
Das deutsche Kleinbürgertum, das war ja seine Spielwiese. Womit hat er denn die Deutschen deiner Meinung nach am besten eingefangen?
Ja, ich glaube, es gibt ja einen großen Loriot-Kosmos. Ne? Also wir reden heute so in der Popkultur vom Marvel Cinematic Universe, ne? Wo die Figuren alle miteinander zusammenhängen. Ganz so ist es bei Loriot nicht, aber ich glaube, man kann von den Hoppenstedts, diesem Clan, den wir alle irgendwie ins Herz geschlossen haben oder der uns mindestens einmal im Jahr alle begleitet und verfolgt, mindestens zu Heiligabend, von denen aus kann man Verästelung auch in sein ganzes restliches Werk ziehen. Deswegen kann man die Figuren alle nicht voneinander scharf trennen. Aber diese weihnachtliche Szene, der Gemütlichkeitswahn, dieser eigentlich sehr ungemütlichen Spaßbremsen, die da so in der heimischen Wohnstube zusammenkommen und bei denen sich alles Mögliche einstellt am Heiligabend, aber für mein Gefühl eigentlich bloß keine Gemütlichkeit, die sogar noch auf die Spießer aus der Nachbarwohnung drunter schimpfen, weil die was dagegen haben, wenn man ihnen mit kleinen Atomkraftwerken ein Loch in die Decke sprengt und so weiter. Das ist alles schon sehr genau auf den Punkt. Also ich glaube, im Wohnzimmer von Familie Hoppenstedt sitzen wir alle als Deutsche ein bisschen mit.
Auch alle mit ein bisschen zu viel Staub und der dringenden Not, einen guten neuen Staubsauger zu bekommen zum Beispiel. Und wir wollen jetzt ein bisschen reinhören in dein Buch. Du liest für uns, kannst das Mikro schon mal mit einem lauten Störgeräusch in das, genau, perfekt. Und zwar, Wieland Schwanebeck liest für uns aus 100 Seiten Loriot, zumindest ein paar dieser Seiten, jetzt hier live im Studio 1. Und bitte.
Also so dick ist das Buch ja nicht. Wenn ich richtig Gas gebe, schaffen wir das ganze Buch wahrscheinlich. Aber ich nehme mir lieber Zeit für ein paar wenige Seiten und lese euch mal ein Stück aus dem letzten Kapitel vor. Passt ganz gut zum Geburtstag, glaube ich. Bei derart viel Wertschätzung, wie sie Loriot genießt, sollte man eigentlich misstrauisch werden und fragen, wo denn da bitte der Backlash bleibt. Für den ist es vermutlich zu spät. Wer sich heute noch damit interessant machen möchte, Loriot für überbewertet zu halten, der könnte genauso gut versuchen, den kulturellen Stellenwert der Beatles oder die Gesundheitsverträglichkeit von Gemüse anzuzweifeln. Ich halte es mit Max Gold, der schon 2011 festgestellt hat, es gebe keine Loriot-Überschätzung und der im selben Atemzug mutmaßt, dass es schon einiger ziemlich schockierender Enthüllungen bedürfte, um den liebsten Humoristen der Deutschen vom Sockel zu stoßen. Zitat Max Gold: Würde jemand der Behauptung Glauben schenken, Loriot habe eine geistig behinderte Tochter im Keller verwahrt, die 40 Jahre lang von ihm missbraucht wurde? Wohl kaum. Da hat Max Gold recht, zumal von Loriot die Äußerung überliefert ist, er habe nur zwei Dinge im Leben bereut. Nämlich den Lottorentner nicht selbst gespielt und sein Haus nicht unterkellert zu haben. Angesichts dieses allgemeinen Zuspruchs darf man also ein wenig bedauern, dass ihn die Deutschen nie zum Bundespräsidenten gewählt haben. Als Satiriker hat er glaubhaft das Prinzip der Überparteilichkeit verkörpert und sich nie von links oder rechts vereinnahmen lassen. Genau wie Gerhard Polt geißelt er nicht parteipolitische Ideologie, sondern menschliche Schwächen. Und wenn sich Loriot in einem Zeitungsgespräch 1973 selbst als einen jener bedeutungslosen Liberalen bezeichnet, die allenfalls das Zünglein an der Waage spielen können, dann liest sich das fast schon wie ein Bewerbungsschreiben ums höchste deutsche Staatsamt. Das Stellenprofil Bundespräsident füllt Loriot ohnehin aus, sowohl als Inbegriff würdevoller Zurückhaltung, wie auch als Festredner, der mit seinen Worten das 100-jährige Bestehen der Berliner Philharmoniker ebenso zu veredeln wusste, wie das des FC Bayern München. Was souveräne Gelassenheit angeht, kann Loriot in der Popkultur ohnehin bloß Snoopy auf dem Dach seiner Hundehütte das Wasser reichen. Angesichts der staatsmännischen Größe unseres heimlichen Bundespräsidenten ist es also eigentlich kaum hinzunehmen, dass Loriot bei der vom ZDF initiierten Blödsinnswahl zum größten Deutschen im Jahr 2003 nur auf Platz 54 kam und unter anderem von Konrad Adenauer, Platz 1, von Boris Becker, Platz 35 und von Heino auf Platz 47 geschlagen wurde. Ein wenig wurden die Verhältnisse bei der Wahl zum größten Komiker im Jahr 2007 immerhin wieder gerade gerückt. Hier belegte Loriot Platz 1, während Adenauer nicht mal unter die ersten 100 kam. Über die bundespräsidialen Weihnachtsansprachen wird ja gern gespöttelt. Im Grunde könne man es mit denen so handhaben, wie es die ARD 1986 tat, als sie versehentlich Helmut Kohls Neujahrsrede aus dem Vorjahr wiederholte. An den Kernbotschaften ändert sich ja in der Regel nicht viel. Ich halte das tatsächlich für einen guten Vorschlag. Mit einer feststehenden Rede, die sich niemals verändert, ließe sich sogar ein echter Ritus etablieren. Wir alle wüssten den Text irgendwann auswendig mitzusprechen. Wir freuten uns auf unsere Lieblingsstellen. Schatz, komm mal schnell her, jetzt sagt er wieder gleich das mit dem sozialen Dingsbums. Wir könnten sogar im Lauf der Jahre die Darbietungen unterschiedlicher Würdenträger bewerten, die dasselbe Skript rezitieren. Früher war mehr Lametta und letztes Jahr war es irgendwie empathischer. Solange sich diese Idee nicht durchsetzt, müssen wir uns anders behelfen. Die alljährliche Wiederholung von Weihnachten bei Hoppenstedts übernimmt einen Teil dieser rituellen Funktion, denn im Lachen, auch über vertraute Pointen, entsteht Gemeinschaft. Vielleicht muss gar kein Ruck durch Deutschland gehen, sondern bloß das vom nach vorn durchgestreckten Arm begleitete Tata-Uff von Opa Hoppenstedt. Als Loriot am 22. August 2011 im Alter von 87 Jahren starb, wurde er auf dem Berliner Waldfriedhof Heerstraße beigesetzt. Noch heute legen Fans dort Badeenden ab, aber auf eine dem Klassiker angemessene Inschrift wurde verzichtet. Weder »Ich kann länger als Sie« noch »Jetzt wird's gemütlich« zieren den Grabstein. Noch nicht mal jenes knappe Ein-Wort-Vermächtnis, das Loriot uns allen eingeimpft hat und das hier den Abschluss bilden soll. Möglicherweise geht es auf Heinrich von Kleist und den Schluss von dessen Drama Amphitryon zurück, aber Kleist dürfte keine Urheberschaft mehr geltend machen. Denn niemand hat so gewitzt in die Welt geblickt und ihr gleichzeitig so fassungslos gegenübergestanden wie Loriot mit seinem unverwüstlichen Ach. Dankeschön.
Mal live im Studio 1, Wieland Schwanebeck aus seinem Buch 100 Seiten Loriot. Da hätte ich jetzt ewig weiter zuhören können. Wenn du das Ach ansprichst, ne? Bei Loriot, es war diese erlesene Ausdrucksweise, die ihn auch so besonders gemacht hat. Und noch dazu schien er ein Mann von edler Herkunft zu sein, ne? Von Bülow, adelig. Und dann spielt er immer so den Normalo, den Durchschnittsmann. Wie hat er das hinbekommen, deiner Meinung nach, ohne dass das irgendwie von oben herab oder despektierlich geworden ist?
Ich glaube tatsächlich ein bisschen durch dieses präsidiale Image, das Loriot verkörpert hat, er ist eine Respektsperson. Er teilt nach allen Seiten aus, er geißelt diese menschlichen Schwächen, von denen wir alle wissen, ne? Unsere Überheblichkeit, wenn wir uns in Fachjargons verlieren, wenn wir gar kein Gespür mehr dafür haben, dass unsere Gesprächspartnerin vielleicht gerade an was ganz anderes denkt oder auf die Nudel starren muss, die uns im Gesicht klebt. Und ich glaube, weil wir zu Loriots Szenen, zu seinen Situationen automatisch eine Beziehung aufbauen können, ist auch so eine Sympathie da. Zugleich glaube ich aber, dass dieses dominante Image, was jetzt auch in allen Würdigungen, in der Zeitung, im Fernsehen wieder hochkommt, wir sehen immer zuerst den Herrn auf der Couch, der Respekt voll guckt und der sich, wie du gesagt hast, so erlesen ausdrückt. Das nimmt uns, glaube ich, auch ein gutes Stück von Loriot weg, weil es enthält uns ein paar Sachen vor. Vielleicht geraten ein paar Sachen darüber in Vergessenheit, wie Loriot auch noch sein konnte. Ja, Loriot war hochgebildet, er war ein Feingeist, er hat Opern geliebt, er hat auch über so eine bildungsbürgerliche Elite oder zumindest so eine aufstiegswillige bürgerliche Mitte ja seine Späße gemacht. Aber Loriot war auch derb, er war auch schwarzhumorig, er hat Zoten gerissen und hat privat zotigen Humor sehr geliebt. Hat Szenen geschrieben, die jetzt nicht unbedingt immer so im Gedächtnis so an oberster Stelle mit einer Rolle spielen. Aber er ist auch viel nuancierter. Er ist auch ein toller physischer Komiker. Ja, es gibt tolle Slapstick-Nummern bei Loriot. Also das berühmte Zimmer, das da von ihm zerlegt wird, weil das Bild schief hängt. Da fällt ja kaum ein Wort in diesem Sketch. Aber es ist so wunderbar choreografiert, dass wir eigentlich an die großen Slapstick-Stars aus den 20er Jahren denken müssen. Und ich bin auch absolut dafür, dass wir diesen Loriot auch mal wiederentdecken und uns vielleicht so ein bisschen einfällt. Er gehört auch nicht nur den Eliten, die sich daran erfreuen, wenn so ein Thomas Manscher Satz nach dem dritten Nebensatz noch funktioniert oder wenn es eine schöne Anspielung auf Wagner gibt oder sowas. Loriot ist viel demokratischer, er ist viel größer als das. Und deswegen ist er, glaube ich, auch unser Humorist Nummer eins, weil er uns allen irgendwie gehört und weil wir alle irgendwas in Loriot wiederfinden.
Du hast ihn persönlich zwar nicht getroffen, aber du hast mal Evelyn Hamann getroffen, hast du mir gerade schon gesteckt. Die waren ja auch so ein Dream Team. Und ich glaube, das lag unter anderem daran, dass die beiden der Perfektionismus auch geeint hat. Liege ich da richtig? Wie wichtig war diese Zusammenarbeit deiner Meinung nach?
Ja, absolut. Also Loriot ist ja sehr legendär für seinen Arbeitsstil und für dieses wirklich präzise Element, was ihn so unter den Filmregisseuren zum Beispiel ja auf so eine Ebene hieft mit Leuten wie Stanley Kubrick, glaube ich, die ja legendär dafür waren, eine Szene 70 Mal wiederholen zu lassen, bis sie ihren Vorstellungen entsprach. Und es spricht eigentlich total für Loriot und den Umgang, den Menschen an ihm geschätzt haben, dass ihn trotzdem eigentlich kaum jemand als einen Quälgeist oder Menschenschinder beschreibt. Und deswegen verwundert es mich auch immer so sehr, dass er zu Evelyn Hamann oder auch zu anderen Schauspielern aus seinem kleinen Ensemble so eine tolle, gesunde Arbeitsbeziehung hatte, denn die Methoden, die Loriot angewandt hat, sind eigentlich in vielerlei Hinsicht das gewesen, was man eigentlich als Höchststrafe für Schauspieler bezeichnet. Also Loriot hat Line-Readings gegeben. Das bedeutet, er ist als Regisseur, auch wenn er nicht mitgespielt hat, in die Szene reingegangen und hat den Darstellern genau vorgesprochen, auf die Silbe genau, wie der Text zu klingen hat, damit es maximal komisch ist. Und ein toll ausgebildeter Schauspieler empfindet sowas ja eigentlich als Höchststrafe, als Demütigung. Der will selber die Nuancen im Text finden. Der will selber draufkommen, was an Menschlichkeit in der Figur steckt. Aber nein, Loriot wusste genau, in welcher Sekunde und mit welchem Nachklapp und mit welcher Betonung, auf welcher Silbe und so weiter das zu sein hat. Er hat ihnen das vorgesprochen, aber sie haben das alle mitgemacht und sind sogar gern wiedergekommen, weil sie wussten, das Ergebnis spricht ja für sich.
Ich möchte eine kleine Anekdote aus meinem Leben erzählen, denn ich hatte das große Glück, mal mit ihm zumindest in einem Raum zu sein. Das war vor knapp 20 Jahren. Er hat da natürlich völlig zu Recht so einen Preis bekommen für sein Lebenswerk. Ich glaube, es ging um die Bedeutung für die deutsche Sprache. Und das war eine Pressekonferenz, ganz viele Journalisten da. Und ein findiger Journalist stellt also die erste Frage und sagt, Herr von Bülow, wie gedenken Sie denn dieses Preisgeld? Was haben Sie denn vor, damit zu machen? Es war eine nicht unerhebliche Summe, ich glaube 30.000 Euro oder so, also wirklich eine Menge Geld. Und Loriot zögert nicht und antwortet, nun ja, ich gedenke zumindest nicht, es in Nudeln anzulegen. Und das sagt so viel über diesen Mann. Also wieder innerhalb von Sekunden auch einfach da war und Gas geben konnte, auch damals ja schon im hohen Alter. Ein fantastischer Mensch, den du ganz hervorragend und toll porträtiert hast, das hat mir großen Spaß gemacht. Übermorgen, am 12.11. wäre Loriot 100 Jahre alt geworden, der Literatur- und Kulturwissenschaftler Wieland Schwanebeck taucht voll ein in seine Welt, in seinem Buch 100 Seiten Loriot. Und tatsächlich, das Buch ist gar nicht so dick, wie man befürchten würde. Also das kann man gut in der Tasche mit dabei haben. Erschienen beim Reclam Verlag, jetzt schon in zweiter Auflage, pünktlich zum Geburtstag. Und sicher in der Lage, einem so manches Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Damit nochmal danke für das Gespräch und die Lesung. Wieland Schwanebeck.
Dankeschön.